Deutschlandfunk. Der Tag.
Im Krieg gegen die Ukraine haben russische Kräfte in der Nacht offenbar das größte Atomkraftwerk des Landes angegriffen.
Das war eine ziemlich dramatische Nachricht. Ein Feuer auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine.
Auf dem Gelände brach daraufhin ein Feuer aus, das inzwischen aber gelöscht sein soll.
Auch wenn das Ganze ziemlich schnell vorbei war und auch wenn kein Reaktor betroffen war, es sollte ein Weckruf sein. Nicht nur für die Ukraine, sagt Präsident Zelensky in einer Videobotschaft.
Das russische Militär muss gestoppt werden. Appellieren Sie an Ihre Politiker. Die Ukraine hat 15 Reaktoren. Wenn es zu einer Explosion kommt, ist das das Ende für alle, das Ende von Europa.
Wie groß ist also die Gefahr, die von den insgesamt 15 Atomreaktoren in der Ukraine in diesen Kriegszeiten ausgeht? Das habe ich heute mit Heinz Mittal besprochen. Er ist Kernphysiker und Atomkraftexperte bei Greenpeace. Und für einen überzeugten Atomkraftgegner sieht er diese ganze Situation erstaunlich gelassen. Wir hören das gleich. Außerdem haben wir heute einen Mann hier im Podcast, der mit seiner Organisation gerade Flüchtlinge von der ukrainischen Grenze nach Deutschland bringt.
Wir bilden quasi Konvois von Freiwilligen und fahren dann mit Kleinbussen oder auch Reisebussen an die Grenze. Also wir machen so ein bisschen ein Rundumpaket und auch spezielle Wünsche.
Axel Steyer von Mission Lifeline. Er hat mir übrigens auch gesagt, dass es gerade gar keine gute Idee ist, einfach so mit dem Auto an einen Grenzübergang zu fahren, um dort spontan zu helfen. Diese Art von Hilfe, sagt er, die sorgt nur für Chaos. Hören wir alles in Teil 2 von der Tag. An diesem Freitag. Heute ist der 4. März 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo.
Also ich habe das tatsächlich in der Nacht erfahren. Ein Kollege hat mich angerufen. Ja, dann war ich noch sofort hellwach.
Heinz Smittal ist bei Greenpeace der Mann, der sich mit Atomkraft auskennt. Er ist Kernphysiker, hat Atomkraftwerke überall auf der Welt unter die Lupe genommen. Und ich habe ihn heute Mittag bei unserem Gespräch erstmal gefragt, was ihm eigentlich durch den Kopf gegangen ist bei der Nachricht heute Nacht vom Feuer an der ukrainischen Atomkraftanlage Saporischschja.
Solche Auseinandersetzungen und tatsächlich Beschuss eines AKWs, das zu einem Brand führt von Militär, dagegen sind Atomkraftwerke ja nicht ausgelegt. Das ist eine sehr gefährliche Situation.
Kennen Sie diesen Reaktortyp, der da in der Ukraine verwendet wird?
Ja, ich kenne den. Das ist im Prinzip ein wassergekühlter, wassermoderierter Leistungsreaktor russischer Bauart. Etwa vergleichbar dem Reaktor, den man in Stendal hätte bauen wollen, der dann aber bei der Wiedervereinigung nicht fertig gebaut worden ist.
Und wenn wir uns den anschauen, diesen Reaktortyp, jetzt mitten in einem Land, in dem Krieg herrscht, welche Art von Beschuss kann der denn eigentlich aushalten?
Grundsätzlich sind Reaktoren nicht auf Beschuss ausgelegt. Es gibt dann noch sozusagen Absturz von kleineren Flugzeugen, die zufällig treffen. Also sie haben schon eine gewisse harte Schale. Insgesamt haben die WWRs auch jetzt kein besonders gutes Containment. Das heißt, das ist sehr fragil im Grunde. Der einzige Unterschied ist, dass der Beschuss jetzt nicht darauf abzielt, den Reaktor wirklich in den Super-GAU zu führen. Ich denke, wenn das das Ziel ist, dann kann das ein Militär sehr schnell erreichen und dann hat man Freisetzungen, die weit über das hinausgehen, was man in Fukushima hatte. Aber zufällige Treffer, da wirkt sich die Robustheit eines Atomkraftwerkes doch nochmal aus, dass Stromversorgungen redundant sind, dass es eben auch mehrere Kühlsysteme im Prinzip gibt. Auch die Fahrweise, dass man alle Reaktoren bis auf einen heruntergefahren hat und die, sagen wir, im Kalten, in der Abkühlung sind, ist eine gute Sicherheitsmaßnahme der Betreiber. Und dass man einen Reaktor im Betrieb lässt mit verminderter Leistung, etwa 70%, macht auch sehr viel Sinn. Damit hat die Gesamtanlage ausreichend Strom, um die Kühlung auch zu gewährleisten. Also das ist eine sehr besonnene und auf Sicherheit gerichtete Fahrweise der ukrainischen Betreiber.
Was würde denn passieren, wenn, ich sag jetzt mal, die Belegschaft wegen des Kriegs plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen kann oder wenn die beispielsweise auch das Land verlassen, wenn die weg sind? Also wenn die Belegschaft oder ein Großteil der Belegschaft morgens nicht mehr zur Arbeit erscheint?
Ja, es ist so, man ist ja speziell auf diesen Reaktor eingeschult. Es kann nicht schnell mal das jemand übernehmen. Die ganze Komplexität der Anzeigen und der Signale, die nach dem Handbuch auch zu interpretieren und Maßnahmen zu ergreifen sind, das braucht eine sehr intensive Schulung. Und es ist auch so, man kann ja von der Reaktorwarte aus nicht wirklich in den Reaktor hineinschauen. Man ist darauf angewiesen, die Signale, die Lämpchen richtig zu interpretieren. Und da hat es in der Vergangenheit, zum Beispiel bei Three Miles Island in Harrisburg 1979, durchaus Fehlinterpretationen gegeben. Das heißt, die Mannschaft muss auch nicht nur vorhanden sein und auf den Reaktor geschult, sondern sie muss auch komplexe Situationen schnell erfassen. Das heißt, sie müssen ausgeschlafen sein. Die ganze Kriegssituation ist eine unglaubliche Bürde für die Betriebsmannschaft. Und dass sie hier einen sicheren Betrieb überhaupt noch aufrechterhalten können, ist schon eine unglaubliche Leistung.
Jetzt nehmen wir mal, nur um das richtig einzuschätzen, um das einschätzen zu können, Herr Smital, nehmen wir vielleicht einfach wirklich mal an, es kommt zum Super-GAU. Also Beschuss oder wirklich schweres Feuer, dieses Atomkraftwerk mit seinen 6 Reaktoren, 5 davon, haben Sie gesagt, sind ausgeschaltet. Das Gerät in Brand ist nicht mehr zu kontrollieren. Was wäre die Folge für diese Region, für das Land, für die Ukraine, möglicherweise auch für uns in Deutschland?
Also wenn tatsächlich ein Beschuss so ist, dass die Kühlung ganz ausfällt, dass das Containment, der Reaktordruckbehälter offen liegen, dann wird sehr große Mengen an Radioaktivität frei. Das hängt dann sehr nochmal von den unmittelbaren Wetterbegebenheiten ab. In welche Richtung weht der Wind, welche Wetterlage haben wir, ist das turbulent, vermischt sich das recht schnell, dann ist vielleicht ein größerer Raum weniger betroffen oder gibt es so eine Inversionswetterlage, die sozusagen viel Radioaktivität auch weite Strecken verfrachten kann, regnet es, das sind sozusagen sehr viele Wetterdetails, die dann darüber entscheiden, welche Gebiete massiv betroffen sind. Aber ich denke, der Vergleich mit Tschernobyl würde Europa weniger stark treffen. In Tschernobyl, das war ein graphitmoderierter Reaktor, da hat der Graphitkern gebrannt, hat die Radioaktivität in einige Kilometer Höhe gebracht und dadurch viel großflächiger verteilt. Dadurch war Europa stärker betroffen. Die nähere Region, also damals Kiew zum Beispiel, deutlich weniger betroffen als eigentlich dieser Abstand sonst hätte sich auswirken können. Bei den WWERs, wo jetzt kein Graphitkern ist, ist die Freisetzung in einer geringeren Höhe und bleibt daher mehr regional. Aber regional heißt dann auch vielleicht einige hundert Kilometer, die dann unbewohnbar sein können.
Was passiert denn, wenn so ein Atomreaktor völlig normal weiterläuft, aber um ihn herum alles zerstört ist? Also wenn es beispielsweise auch keine Strominfrastruktur, keine Stromleitung mehr gibt, wenn sozusagen niemand mehr da ist, der den Strom abzapft.
Dann kann der Reaktor auch nicht weiterlaufen. Beim Strom ist es so, dass immer genauso viel produziert wird, wie abgenommen wird, damit im Prinzip auch die Frequenz stimmt. Gibt es keinen Abnehmer, dann muss auch die Produktion runtergehen. Das ist aber durchaus ein Standardverfahren, dass man sozusagen eine Schnellabschaltung im Prinzip hat, weil es keinen Stromabnehmer mehr gibt. Das müsste dann noch nicht zum Super-GAU führen. Im Prinzip sind Systeme darauf ausgelegt, dann in diese Kühlung auch zu gehen. Wenn es allerdings von außen gar keinen Strom gibt, dann ist man auf die Notstrom-Dieselgeneratoren angewiesen. Auch die gibt es wieder redundant, dass einer durchaus vielleicht auch ausfallen kann. Aber dann kommt man schon sehr nah in eine brenzliche Situation. Fällt die Kühlung komplett aus, also ein Station Blackout, wo gar nichts mehr gekühlt wird, dann geht es fast unweigerlich in Richtung Kernschmelze. Das haben wir in Fukushima gesehen. Da sind alle 3 Reaktoren, die gelaufen sind, auch in die Kernschmelze gekommen. Also das braucht dann nicht mehr unglückliche Umstände, sondern ein laufender Reaktor, der keinen Strom mehr hat, und zwar komplett keinen mehr, der geht in den Super-GAU.
Gibt es denn überhaupt in einem Krieg, in einem Kriegsgebiet, gibt es da internationale Abmachungen darüber, was Kriegsparteien bei Kernreaktoren, bei Atomkraftwerken beachten müssen? Gibt es da Regularien?
Also prinzipiell sind die Kraftwerke nicht für kriegerische Auseinandersetzungen ausgelegt. Und es hat die Internationale Atomenergieorganisation auch gesagt, es braucht auf jeden Fall einen Schutzraum, 30 Kilometer. Und kriegerische Handlungen dürfen nicht in der Nähe von Atomkraftwerken sein. Das ist soweit eigentlich ganz klar. Und das ist auch ein Novum. Es hat tatsächlich, ich hatte schon einmal miterlebt, 1991 hatten serbische Panzer auf Richtung Krško, dem slowenischen Kraftwerk südlich von Österreich, bedroht. Und ich hatte tatsächlich mit dem Kraftwerksleiter diese Situation mal besprochen. Er sagt, das war wirklich die kritischste Situation, die er mal erlebt hat. Denn es ist so, wenn man einen Reaktor ausschaltet, dann ist die Gefahr noch lange nicht gebannt. Es ist die Zerfallswärme, die Nachwärme von einem Reaktor, und zwar das passiert durch radioaktiven Zerfall, da hat man keinen Einfluss drauf, ist so hoch, dass man noch lange, lange, lange massiv kühlen muss, um den Reaktor nicht in die Kernschmelze zu bringen. Das heißt, ein Abschalten von einem Tag, das bringt einem noch sehr wenig Entspannung. Das musste schon wirklich letztlich viele Wochen, am besten Monate sein, dann wären Ausfälle leichter beherrschbar.
Herr Smital, wenn ich jetzt so mit Ihnen rede, Sie klingen bei diesen ganzen Schilderungen, die ja wirklich sehr interessant sind und die auch aufschlussreich sind, Sie klingen immer noch sehr, ich sage einfach mal, entspannt. Wie schätzen Sie das ein? Möglicherweise ist das ja Ihre Art, auf so etwas zu gucken. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das, was wir da mit diesem Krieg erleben, abgesehen von allen anderen Risiken, wie groß ist dieses Risiko eines Kernreaktor-GAUs in der Ukraine, in dieser aktuellen Situation?
Also tatsächlich, ich persönlich rechne nicht mit einem Super-GAU, dass das Ganze eskaliert in diese Richtung. Da war die Situation in Japan, wo ich eben erfahren habe, Station Blackout, gar keine Stromversorgung mehr, auch die Notstromdiesel nicht, wesentlich brenzlicher. Trotzdem ist es schwer, diese Situationen gegeneinander auszuspielen. Entscheidend ist, denke ich, will man gezielt einen Super-GAU herbeiführen, dann hätte eine Armee ganz leichtes Spiel, tatsächlich wesentliche Komponenten so zu zerstören, dass es zu Freisetzungen kommt, die weit höher sind, als man es in Fukushima sich realisiert hat. Zufällige Treffer auch am Kraftwerksgelände, da spielt die gewisse Robustheit von Atomkraftwerken doch auch noch eine Rolle, sodass eine unmittelbare Freisetzung von Radioaktivität nicht unbedingt droht. Wobei, sage ich mal, es gibt auch Zwischenlager dort. Dort sind keine Castor-Behälter, sondern so hochradioaktiver Atommüll in Betonbehältern. Wenn die aufgebrochen werden, das sind auch sehr hohe Aktivitäten, aber die würden auch eher so im regionalen Bereich bleiben. Also das ist eine sehr brenzlige Situation, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt den Pfad zur Freisetzung als den wahrscheinlichen an.
Dann sage ich vielen Dank, Heinz Mittal. Danke, dass Sie uns das erklärt haben. Und danke auch, dass Sie vielleicht den einen oder anderen da auch etwas beruhigt haben, was dieses Risiko angeht. Vielen Dank für die Expertise.
Sehr gerne.
Heinz Smital war das, Atomkraftexperte bei Greenpeace. Wir sehen gerade eine Menge Bilder von Frauen, Männern, Kindern aus der Ukraine, die irgendwo in Deutschland an einem Bahnhof ankommen oder aus einem Bus oder einem Auto aussteigen. Menschen, die vor dem Krieg fliehen und die gerade überall in Europa bereitwillig aufgenommen werden, auch bei uns in Deutschland. Und es gibt viele Leute, die auf dieser Reise helfen, die spenden, die Wohnungen anbieten, aber auch Leute, die an die Grenzübergänge fahren und dort Menschen abholen. Eine Organisation, die darin einige Erfahrung hat, ist Mission Lifeline in Dresden. Axel Steyer sitzt mit im Vorstand. Hallo, Herr Steyer.
Guten Tag.
Herr Steyer, Sie bringen Menschen von der ukrainischen Grenze nach Deutschland. Können Sie uns das kurz beschreiben? Wie machen Sie das genau?
Ja, also wir sind nach Wien unterwegs, also nach Österreich und nach Deutschland unterwegs. Und wir bilden quasi Konvois von Freiwilligen und fahren dann mit Kleinbussen oder auch Reisebussen an die Grenze. Das läuft alles ziemlich koordiniert ab. Wir müssen uns da vor Ort anmelden. Dann gibt es ein Team vor Ort, was die Fahrgäste aussucht nach Richtung, wo sie ungefähr hin müssen. Dann werden die Leute zugeteilt zu den einzelnen Fahrzeugen und schon geht die Reise ab. Und dann wird zwischendurch, weil die Reise doch recht anstrengend und lang ist zum Teil, auch nochmal eine Hotelübernachtung eingeplant. Also wir machen so ein bisschen ein Rundumpaket und auch spezielle Wünsche.
Welche Grenze fahren Sie da an? Welchen Grenzposten?
Ja, wir sind eigentlich, sag ich mal, in der Slowakei beim Grenzübergang bei Uschgorod, also auf der Seite der Slowakei. Also da findet man uns dann an dem Pavillon stehen und da kann man dann quasi uns ansprechen oder wir sprechen auch manchmal die Menschen an, die ein bisschen hilflos dastehen.
Genau, das würde ich gerne mal wissen. Wie funktioniert das? Sie kommen da an, zum Beispiel mit einem Reisebus. Und dann, was passiert dann? Werden Sie dann schon direkt umlagert von Menschen, die gern einsteigen wollen?
Nee, so ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass ein Teil der Menschen ja in der Nähe bleiben will, auch in der Slowakei bleiben will. Die gehen in ein Auffanglager und wir nehmen quasi diejenigen mit, wo klar ist, dass die nach Deutschland wollen. Ja, und dann machen wir die Liste fertig für das jeweilige Fahrzeug und wenn es voll ist, geht die Reise los. Das heißt aber, vorher werden die mit Nahrung versorgt von den Maltesern. Da gibt es also jede Menge Angebote, von der Windel bis zum Tee, alles. Und dann erst kommen wir ins Spiel und bieten die Reise an.
Und was ist dann in Ihrem Bus zum Beispiel los? Ich kann mir vorstellen, das ist ja keine normale Busfahrt.
Ja, im Grunde genommen ist es ganz schön für die Menschen, sage ich mal, dann nicht irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Bei vielen ist es dann doch, die haben eine anstrengende Reise hinter sich über mehrere Tage, haben auch unter Umständen mehr als einen Tag angestanden an der Grenze auf ukrainischer Seite. Und da sind die Menschen doch sehr erschöpft und können sich bei uns einfach ausruhen und kriegen auch eine Übernachtung, wenn es nötig ist, oder werden direkt in eine Unterkunft gebracht, wo sie dann bleiben können. Ja. Was ganz normal, wenn man halt irgendwo mitfährt, kann man da drin schlafen in dem Fahrzeug und wird versorgt von uns. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Menschen, die Sie da transportieren, dieser Geflüchteten, dass die auch eine ziemliche psychische Belastungssituation hinter sich haben. Was bekommen Sie denn von diesen Leuten zu hören?
Ja, also das ist ganz individuell unterschiedlich. Die Menschen sind natürlich fertig und haben meistens die Männer im Land gelassen. Das ist was wir zu hören bekommen. Wir bekommen zu hören, dass die Menschen tagelang auf der Flucht waren. Sie sind unsicher natürlich, manche wissen nicht wohin. Dann geht es darum, die Menschen zu beruhigen, zu sagen, ja, wir bringen sie oder dich an eine Unterkunft oder ans vorgegebene Ziel oder, wenn das gewünscht ist, eben in eine bestimmte Richtung. Also wir hatten zum Beispiel einen behinderten Mann mit Rollstuhl und seinem Sohn mit einem Hund. Und sind dann so Sachen, wo man dann sagt, ja, da kann man super helfen, so mit so kleinteiligen Fahrzeugen. Anders ist das jetzt zum Beispiel bei den 32 Menschen, die wir vor ein paar Tagen nach Zittau gebracht haben. Da ist es dann, sinnvoller, dann mehrere Menschen zu bringen. Und die werden dann in Ferienwohnungen untergebracht. Und ja, was wir da zu hören kriegen, das ist durch die Bank weg unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Perspektiven. Aber ganz klar ist, dass natürlich der Krieg eine sehr bedrückende Situation ist. Es ist gut, dass wir einfach aufheben. Wir drängen uns nicht auf. Wir fragen die Leute nicht aus. Wenn sie nicht darüber erzählen wollen, dann erzählen wir auch mit den Leuten nicht darüber. Das ist so ein bisschen das Einmaleins da der Psychologie. Aber ja, die Menschen haben es geschafft. In dem Moment, das realisieren die Menschen auch. Und das Glück und die Dankbarkeit überwiegt.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da auch eine Menge geweint wird, oder?
Das kommt vorher.
Mit wie vielen Helfern sind Sie denn dann in einem Bus, mal neben dem Busfahrer?
Also wir sind meistens zu zweit in dem Fahrzeug. Und ein Fahrer und Beifahrerin. Oder halt mit der Übernachtung ist es auch unproblematisch, das mit einem Fahrer abzuwickeln und mit einer Fahrerin abzuwickeln. Vor Ort ist das Team recht groß. Das heißt also, wir haben vor Ort immer 5, 6 Menschen, die die Disponierung vornehmen und die Koordinierung vornehmen. Wir müssen auch mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten, weil das Heranfahren von Privatfahrzeugen an die Grenze verhindert wird. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass man verhindern möchte, dass dort Menschenhandel stattfindet und da kommen nur registrierte Fahrzeuge rein. Also wir melden die Fahrzeuge auch an bei den lokalen Behörden, kriegen dann Einlass und so wird auch Stau vermieden letztendlich.
Das heißt, Herr Steyer, da wo Sie hinfahren an den Grenzübergang, da könnte niemand hinfahren, der sich jetzt einfach denkt, ich will da unbedingt auch helfen und ich fahre jetzt einfach mit meinem Privat-Pkw los und hole da Leute von der Grenze ab. Das funktioniert an diesem Grenzübergang nicht.
Richtig, das kann man aber auch verallgemeinern. Das ist überall schwierig, weil wenn man irgendwo ankommt und dann so mit einem Privatauto rumsteht und nicht vorbereitete Fahrgäste quasi empfangen kann, dann wird es kompliziert und dann staut sich sowas. Und so unorganisierte Hilfe ist auch eher nicht so gern gesehen und funktioniert auch oft nicht. Also wir sehen Initiativen, die kommen mit zwei Bussen an. Die fahren auch wieder mit zwei Bussen, die dann im besten Falle halb voll sind. Wenn Pech ist, dann ganz leer sind. Ja, einfach die Logistik vor Ort. Die Logistik vor Ort muss gelöst sein. Und nur wenn die Logistik vor Ort gelöst ist, kann man ein Fahrzeug losschicken. Und so muss das funktionieren.
Gut, wie sieht das denn dann am Ende der Reise aus? Ich nehme an, Sie haben schon Wohnungen parat, vorbereitet, Plätze, wo Sie Menschen unterbringen.
Das ist komplett richtig. Also wir haben sowohl in Deutschland Angebote von Kommunen, die wir nutzen, also Washington, Zittau, dann gibt es in Görlitz Angebote, aber auch in Dresden und Leipzig und darüber hinaus. Und wir sammeln selber die Angebote, weil die Portale, die es gibt, dort die Daten dann wieder rauszuziehen, verbraucht viel zu viel Arbeitszeit und macht wenig Sinn. Also insofern sammeln wir selber die Angebote ein und nutzen die, weil wir da auch wissen, wer das ist. Und nach unserem Datenschema, wir müssen wissen, wie lange die Menschen da bleiben können. Und so weiter, ja. Also ein Teil, muss ich sagen, ein Drittel der Menschen hat auf jeden Fall eine, also mal grob geschätzt, hat ein Ziel, hat Verwandte in Spanien oder in Frankreich oder so. Und dann sorgen wir dafür, dass wir entweder die Menschen zum Flughafen bringen oder zum Zug bringen oder erstmal eine Nacht im Hotel schlafen lassen und dann die weitere Reise organisieren. Also da gucken wir ganz individuell, was die Bedürfnisse sind.
Was schätzen Sie in der aktuellen Lage? Wie lange wird diese Art von Hilfe, die Sie da anbieten, wie lange werden solche Fahrten noch nötig sein?
Ich gehe davon aus, dass es noch eine ganze Weile dauert. Solange der Krieg dauert, wird weiter die Fluchtbewegung anhalten und wahrscheinlich eher zunehmen. Das heißt, da es ist gut, dass wir uns vorbereiten, das nochmal hochzuskalieren. Also im Moment haben wir so zwischen 10 und 15 Fahrzeuge pro Tag da im Einsatz. Und ja, das kann man dann nochmal skalieren, wenn man halt gut vorbereitet ist. Und da sind wir gerade gut dabei.
Und Ihre Organisation Mission Lifeline, die wird finanziert nur durch Spenden?
Richtig, bisher haben wir staatlicherseits keine Unterstützung erhalten.
Was ist, wenn Ihr Eindruck insgesamt, Sie haben ja schon eine Menge Erfahrung mit Flüchtlingen, auch mit Flüchtlingsbewegungen. Sie haben ja das im Vorgespräch gesagt, Sie waren auch schon im Mittelmeer unterwegs mit einem Boot. Wie geht Ihrer Erfahrung nach, wie geht Europa mit dieser aktuellen Flüchtlingskrise um?
Ja, also wenn ich das vergleiche zum Balkan oder zum Mittelmeer oder zu dem Umgang mit Geflüchteten aus Afghanistan, dann ist das immer ein qualitativer Unterschied. Wir erleben eine überbordende Hilfsbereitschaft. Das geht weit über das Maß von 2015 hinaus. Wir können auch noch nicht so richtig interpretieren, warum, aber die Hilfsbereitschaft ist noch wesentlich größer als 2015 und das bedeutet schon was. Also es ist eine Willkommenskultur, die hier Raum greift, die haben wir so noch nicht erlebt.
Bringt Sie das auf Gedanken, dass zum Beispiel ja vor einigen Wochen noch viele Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze beispielsweise massiv mit aller Gewalt zurückgehalten wurden?
Ja, also es ist auf jeden Fall auffällig, dass da so ein Unterschied besteht und kann nur spekulieren. Aber vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass man da so internalisierte Schemen oder so bei den Menschen da sind, also internalisierte Gefühle oder sowas, was bedeutet, dass man den Menschen, die in der Ukraine und auch hellhäutiger sind, da mehr Solidarität entgegenbringt als Menschen, die aus Afrika oder Irak, Iran kommen oder Afghanistan. Das ist schon eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite denke ich, so eine Willkommenskultur, die ist ja in sich nur überzeugend oder ist nur nach außen auch überzeugend, wenn man die gegenüber allen lebt. Und es würde direkt auffallen, es fällt viel mehr auf, wenn es dann da Unterschiede gemacht würden. Also wir sehen es zum Beispiel in den Unterschieden bei den Drittstaatangehörigen. die nicht ukrainische Staatsbürgerinnen sind. Da wird schon sehr stark differenziert, ob man die nicht sofort wieder ins Heimatland zurückschicken kann, also zum Beispiel die ganzen Studenten und so. Das ist direkt auffällig. Und ich finde, in so einer Gesellschaft fällt das natürlich viel mehr auf, wenn alle ganz laut willkommen rufen und dann plötzlich klar wird, okay, also die sind nicht willkommen. Also das ist so ein bisschen so ein Widerspruch, der da auftaucht und der zu denken gibt und hoffe ich auch eine politische Änderung in einigen Bereichen anstoßen wird.
Herr Steyer, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns das und Ihre Sicht auf diese ganze Situation so genau erklärt haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Axel Steyer war das von Mission Lifeline in Dresden. Das war der Tag heute, am 4. März 2022. Heute ist Freitag. Am Montag, 17 Uhr, sind wir wieder da. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao!